Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, den Predigttext für den heutigen Sonntag haben Sie bereits gehört. Und auch im Fürbittengebet wurde ja schon auf den Predigttext Bezug genommen. Ganz kurz will ich noch einmal zusammenfassen. Dem Mose bei der alltäglichen Arbeit, er hütet das Vieh, erscheint ein Engel. Und wir erfahren aber sehr schnell in der Geschichte schon, dass dieser Engel eigentlich Gott selbst ist. Er erscheint in einer Flamme in einem Dornbusch, aber die Flammen verzehren den Dornbusch nicht. Gott, der das Leiden des Volkes Israel in Ägypten gesehen hat, gibt ihnen den Auftrag, zum Pharao zu gehen und das Volk aus dem Land und damit der Sklaverei auch herauszuführen in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Mose, der sich dazu eigentlich gar nicht fähig fühlt, bittet Gott, ihm seinen Namen zu nennen, um sich legitimieren zu können vor dem Volk. Und dieser nennt ihn dann auch. Er soll ihn, und da variieren jetzt die Bibelübersetzungen, wir haben gerade gehört, ich werde sein, der ich sein werde. Sie kennen wahrscheinlich eher den Text, ich bin, der ich bin, oder auch ich bin da. So soll Mose Gott nennen. Wir werden dazu im Laufe der Predigt auch noch kommen. Sehen Sie, das haben Sie vielleicht beim Hören schon bemerkt, das ist ja eine ungeheuer facettenreiche Geschichte mit ganz vielen verschiedenen Punkten, über die man einzelne Predigt halten könnte. Sie kann man von verschiedenen Standpunkten aus betrachten. Wo komme ich vor in dieser Geschichte? Womit kann ich mich identifizieren? Was gibt meinen Glauben oder meine Gefühlslage oder auch meine Fragen vielleicht besonders gut wieder? Ich möchte mich heute einmal an 5 verschiedene Stellen dieser Geschichte stellen und bitte Sie mitzukommen. An der ersten Stelle müssen wir uns noch einmal kurz an die Vorgeschichte des Mose erinnern. Die meisten von Ihnen werden sie kennen. In Ägypten, am Hof des Pharao aufgewachsen, hatte er als junger Mann noch einen Ägypter erschlagen, als der jemanden aus seinem Volk wiederum geschlagen hatte. Und daraufhin musste er natürlich fliehen. Diesem ehemaligen Mörder also begegnet Gott. Das ist wichtig in dieser Geschichte. Sie kennen vielleicht solche Storys auch. Jemand, der irgendwo in der Welt zum Tode verurteilt wurde oder zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, hat eine Gottesbegegnung im Gefängnis, möglicherweise im Zuchthaus, bekehrt sich und bezeugt Gott dann auf verschiedene Arten und Weisen. Aber sehen Sie, das ist oft so weit weg. Das ist eine schöne Geschichte. Die kann man sich gut anhören, die kann man sich im Fernsehen gut anschauen. Aber letztlich ist es doch weit weg, wie ja auch hier diese Geschichte des Mose. Aber was ist, so möchte ich an dieser ersten Stelle fragen, mit den schuldig gewordenen unter uns? Und mehr noch, was ist mit den an uns schuldig gewordenen? Finden wir das auch noch schön, wenn Gott diesen Menschen begegnet? Sind sie auch herzlich willkommen unter uns? Gestehen wir ihnen zu, ein genauso wichtiges Gemeindeglied zu sein, wie wir es sind? Und enger noch, was spielt sich in unserem Herzen ab? Ich glaube, manch freundlich gesprochenes Wort zu solchen Menschen spiegelt gar nicht das wider, was im Herzen passiert, was im Wünschen und Wollen passiert. Gott aber handelt heute noch genau wie früher. Er beruft auch heute noch schuldig gewordene Menschen. Ich möchte diesen Aspekt der Geschichte auf keinen Fall übergehen. Zumal er ja auch für uns eine äußerst tröstende Botschaft enthält. Für mich, der ich ja auch schuldig geworden bin, in vielerlei Weise. Irgendein deutscher Bischof, ein evangelischer Bischof in irgendeiner der deutschen Landeskirchen, ich weiß nicht mehr genau wo und wer das war, hat mal einen Satz gesagt, der ist mir haften geblieben. Und den habe ich auch schon des Öfteren zitiert. Der Bischof sagt, wir sagen immer, Gott liebt uns, wie wir sind. Ich aber sage, nein, Gott liebt uns, obwohl wir sind, wie wir sind. Und das ist ein Unterschied. Das ist ein wirklicher Unterschied. Und das möchte ich mir auch immer wieder klar machen, wie groß das Geschenk der Liebe Gottes auch mir gegenüber, einem schuldig gewordenen gegenüber ist. Und wenn ich mich dann auch noch in seinem Namen berufen fühle und in seinem Namen etwas tun kann, wenn Gott mir eine Aufgabe gibt, und wie viel größer ist dieses Geschenk dann noch? Gott also beruft den Mose, einen ehemaligen Mörder. Wichtig, dieser Punkt. Lassen Sie uns einen Schritt weitergehen. Mose hütet die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters. Es ist sein Alltag. Das macht er täglich. Das ist sozusagen sein Job, sein Beruf. Er denkt ganz bestimmt gerade nicht an Gott, sondern eher an Grünfutter, als er hier mit seinen Tieren an diesem Berg, dem Horeb, vorbeikommt. Mose denkt nicht an Gott, aber Gott denkt an Mose. Das ist der zweite Punkt. Mose denkt nicht an Gott, aber Gott denkt an ihn. Und das mitten im Alltag. Wissen Sie, Gottes Begegnungen sind nicht an irgendwelche Zeiten oder Orte gebunden. Wir können überall und immer von Gott angesprochen werden. Oft genug durch irgendetwas, was unsere Aufmerksamkeit hervorruft, wie damals der brennende Dornbusch bei Mose. Das muss ja gar nicht so etwas Spektakuläres sein wie ein brennender Dornbusch. Aber haben Sie mal darüber nachgedacht, warum Sie eigentlich Christen sind? Warum Sie eigentlich heute hier sind? Wie ist das gekommen? Was ist denn da passiert? Weil Sie immer schon an Gott gedacht haben und nichts anderes kannten in Ihrem Leben? Doch wohl kaum. Oder war das nicht auch irgendetwas in dem ganz normalen Alltag, was uns stutzig gemacht hat, durch das wir aufmerksam geworden sind? Manchmal ganz unbedeutende Erlebnisse oder Begegnungen. Jemand hat Sie eingeladen, doch mal vorbeizukommen in der Gemeinde. Die Eltern haben mit Ihnen am Bett ein Gebet gesprochen. Eine eher kleine Krankheit hat Sie zum Nachdenken gebracht, was das denn ist mit unserem Leben, was denn wirklich wichtig ist in unserem Leben. Ein Bericht im Fernsehen hat uns aufmerksam werden lassen, dass sich etwas ändern muss bei uns. Als Jugendliche haben wir uns zu einer Freizeit angemeldet, weil wir keinen Bock mehr hatten, mit den Eltern in den Urlaub zu fahren. Und. Und auch die, denen die Liebe Gottes schon im Elternhaus nahegebracht worden ist, erinnern sich oft an ganz bestimmte Punkte in ihrem Leben, mitten im Alltag, wo das dann auf einmal ganz deutlich und klar wurde, dass Gott sie meint, dass Gott mich meint, dass Gott uns meint. Und da war auf einmal Gott, mitten in unserem Leben, mitten in unserem Alltag. Der bei uns gerade keine große Rolle gespielt hat, ist auf einmal da und begegnet mir. Und das kann immer wieder passieren. Denn Mose hatte noch viele Begegnungen mit Gott. Wir lesen in der Bibel davon. Und das ist nicht abgeschlossen. Begegnungen von Gott mit uns sind nicht abgeschlossen. Das kann immer wieder passieren. Wie schade, wenn wir nichts Neues mehr erwarten in unserem Leben. Eine ganz neue Erkenntnis vielleicht. Eine ganz neue Aufgabe. Ein ganz besonderer Trost. Vielleicht auch eine ganz besondere Prüfung. Wer weiß das schon? Das ist kein nebensächlicher Aspekt in unserer Geschichte, dass Gott Mose begegnet mitten im Alltag. Als drittes möchte ich einmal auf den Dornbusch schauen. Warum sprach Gott aus dem Dornbusch und nicht aus der Mitte einer schönen Dattelpalme, fragt einmal eine jüdische Geschichte. Und sie geht weiter. Der Heilige, gelobt sei er, sagte, ich bin bei euch in der Not. Mein Volk befindet sich in der Unterjochung und ich bin desgleichen im Dornbusch, an einem Ort voller Dornen. Deshalb der Dornbusch, der ganz aus Dornen besteht. Haben Sie auch schon mal eine dornenreiche Wegstrecke hinter sich gebracht in Ihrem Leben? Und war Ihnen nicht zumindest hinterher klar, wie nah ihnen Gott gerade da war, in dieser dornenreichen Strecke? Sie erinnern sich, dass auch Jesus eine Dornenkrone trug Gott in den Dornen. Vielleicht kennen Sie die Weihnachtsgeschichte, in der ein Engel penetrant singt, Gott, Ehre sei Gott in der Tiefe. Das ist so eine Geschichte. Er singt immer, Ehre sei Gott in der Tiefe. Und spielt damit natürlich an auf die Geburt Jesu in aller Niedrigkeit, aber auch darauf, dass Gott ohnehin in der Tiefe zu finden ist, eben bei uns, mit unserem so dornenreichen, komplizierten und manchmal auch traurigen Leben. Gott im Dornbusch. Wenn er einen Menschen tröstet, wenn er einen Menschen aufrichtet, wenn er einen Menschen stiller und ruhiger und geduldiger macht, ihm neue Lebenskraft schenkt, dann hat er sich offensichtlich wieder mal unter die Dornen begeben, unter unsere Dornen. Manche Christen, wenn sie über diese Geschichte nachdenken, finden gerade diesen Aspekt besonders wichtig. Gott im Dornbusch, unter den Dornen. Eine sehr berührende Interpretation des Dornbusches möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Nach der Shoah, nach dem Versuch der Nazis, das jüdische Volk zu vernichten, schrieb Nelly Sachs in einem Gedicht: Mose hat gebrannt, David hat gebrannt, und jetzt brennen wir, die Überlebenden. Sein Dornbusch in der Wüste sind wir, wir, und der Busch wurde nicht verzehrt. Ich komme zu einem vierten Punkt. Gott stellt uns dahin, wo wir gebraucht werden. In unserer Geschichte sieht, hört und erkennt Gott die Not seines Volkes Israel in der Sklaverei in Ägypten. Und das lässt ihn nicht kalt, das lässt ihn handeln, das lässt ihn nicht im Himmel bleiben. Und er möchte, dass auch Mose hört, sieht und erkennt und dann auch handelt. Und sehen Sie, im Grunde ist das das Gleiche bis heute. Wenn Gott Menschen beruft, und er beruft alle Christen, er beruft jeden Christen, jeden Glaubenden, dann will er, dass auch wir sehen, hören, erkennen und handeln. Aber was heißt das? Machen wir uns das klar. Manches gilt immer. Das muss man gar nicht besonders erklären. Frieden stiften, Menschen verzeihen, Menschen in Not beistehen, nicht geizig sein, jeglicher Menschenverachtung entgegenstehen und vieles andere mehr, das können wir in der Bibel lesen. Dazu brauchen wir keine besonderen eigenen Offenbarungen. Das ist eben deutlich. Wir werden nach der Predigt das Lied singen, Herr, wir bitten, komm und segne uns. Und in den Strophen ist aufgeführt, wohin Gott uns unter seinem Segen sendet. In den Streit, den Hass, die Schuld der Welt. Manchmal ist das so sonnenklar, was unsere Aufgabe ist. Und ich wundere mich manchmal, warum das eben doch nicht so selbstverständlich ist. Ich habe einen guten Freund im südlichen Teil von Deutschland. Der ist nach einem Schlaganfall sehr deutlich behindert. Wenn es irgendwie geht, besucht er jeden Sonntag einen Gottesdienst. Entweder in seiner ganz normalen landeskirchlichen Gemeinde oder aber direkt in der Nachbarschaft eine freikirchliche Gemeinde. Und in beiden erlebt er das Gleiche. In beiden das Gleiche. Nach dem Gottesdienst, beim Kaffee, sitzt oder steht er alleine da. Ich finde das unglaublich. Er sitzt oder steht alleine da. Nach einer anfänglichen Neugierphase, was denn da ist mit ihm, warum er denn so behindert ist, kümmert sich kein Mensch um ihn. Jeden Sonntag das Gleiche. Wir telefonieren regelmäßig, er erzählt mir immer das Gleiche. Und ich frage mich, ist das nicht so eine Selbstverständlichkeit, wenn Gott Menschen beruft, dass sie solch einen Menschen so ganz spürbar in ihrer Nähe sehen, hören, erkennen und dann handeln? Aber manchmal wird es auch ganz speziell. Manchmal hat Gott auch ganz besondere Aufträge für uns. Die Begleitung eines ganz bestimmten Menschen. Der Besuch eines ganz bestimmten kranken Menschen. Das Gebet für einen ganz bestimmten Menschen oder eine Menschengruppe oder eine Gemeinde oder eine Institution oder was auch immer. die finanzielle Unterstützung einer Familie oder eines Projekts. Manchmal haben wir ganz bestimmte Aufträge von Gott. Was sehen, hören und erkennen wir? Es gibt so wunderschöne Beispiele von Schwestern und Brüdern, die genau das tun: sehen, hören, erkennen und dann handeln. Und sie tun so unglaublich Segensvolles und Gutes mitten unter den Menschen, wie Mose damals. Ich komme zum letzten Punkt. Das ist noch einmal ein ganz besonderer. Mose hat starke Zweifel. Ich bin weder glaubensstark noch mutig, denkt er bei sich selbst, als Gott ihm seinen Auftrag gibt. Und er sagt, wer bin ich denn? Wie kann ich denn zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Gott gibt keine Antwort auf diese Frage, aber er gibt eine Zusage. Er sagt zu Mose, ich will mit dir sein. Die Frage ist also nicht, wer ich bin und ob ich mich von meiner Vergangenheit her und von meinen Fähigkeiten her eigne, einen Auftrag Gottes auch auszuführen. Das Entscheidende ist die Zusage Gottes, ich bin mit dir. Und dann nennt Gott seinen Namen. Der klingt für uns etwas geheimnisvoll. So nach dem Motto, als würde Gott sagen, wer ich bin, das wirst du schon noch sehen. Und ich denke manchmal, das ist vielleicht auch ganz gut so. Macht es uns doch immer wieder klar, dass der Souverän immer noch Gott selber ist. Dass wir Gott nicht in der Tasche haben. Dass wir Gott nicht im Letzten kennen. Sondern dass er immer noch der Souverän ist. Dass er immer noch Gott ist. Aber viel wichtiger an dieser Antwort ist das, es geht nicht darum, wie Gott an sich ist, wie Gott philosophisch zu definieren ist, sondern es geht darum, wie er wirkt, wie er Menschen begegnet, wie er verändert, wie er im Vertrauen auf seine Gegenwart Menschen ins Leben schickt. Und mir persönlich gefällt darum die Übersetzung des jüdischen Theologen Martin Buber am besten. Der hat nicht übersetzt, ich bin, der ich bin, auch nicht, ich werde sein, der ich sein werde, sondern er übersetzt mit, ich bin da. Ich bin da. Ganz liebevoll, ganz aufbauend sagt Mose, sagt Gott, ich bin da. Hab keine Angst, heißt das. Du kannst losgehen und tun, was zu tun ist. In diesem Vertrauen haben sich unzählige Glaubende auf den Weg gemacht. Im Alten wie im Neuen Testament, in der Geschichte der Kirche bis in unsere Tage hinein. Oftmals keine großen Lichter, aber Menschen mit Gottvertrauen. Das war sie, liebe Gemeinde, die Geschichte der Begegnung Gottes mit Mose am brennenden Dornbusch. Vielleicht lesen Sie sich zu Hause noch einmal in Ruhe durch und finden den Punkt, der Ihnen am meisten bedeutet. Ich wünsche Ihnen den Segen Gottes, des Ich bin da, dazu. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.